Hallo und willkommen zu einer, ich will fast sagen, ja, zu einer Sonderausgabe. Denn ich wurde von so vielen Menschen angesprochen und angeschrieben, dass ihnen das Interview, was der liebe Tobias Beck in seinem Bewohnerfrei-Podcast mit mir gemacht hat, auf viel Zustimmung gestoßen ist. Das freut mich, das freut uns sehr und genau deshalb möchte ich dieses Gespräch hier in meinem kleinen Podcast-Format nochmal aufleben lassen. Da geht es um Fragen wie: Wer ist Daniel Aminati eigentlich? Was bedeutet Glück für mich? Was hat der Erfolg mit mir gemacht? Wie war meine Kindheit? Und wie bin ich eigentlich in diese bekloppte Showbranche geraten? Und noch viel mehr Fragen beantworte ich dort. Doch bevor ich das Zepter jetzt weiterreiche, möchte ich für all diejenigen, die den lieben Tobi noch nicht kennen sollten, ihn mal ganz kurz vorstellen. Tobias Beck ist für mich einer der kompetentesten und erfrischendsten Motivationsspeaker, die es in Deutschland gibt. Und er ist auch deshalb so erfrischend, weil er extrem authentisch und innovativ ist. Seine Vorträge sind informativ, inspirierend und auch noch humorvoll. Und solltet ihr vielleicht auch mal den Wunsch verspüren, euch als Speaker zu probieren, dann kann ich euch seine Seminare wirklich sehr ans Herz legen. Das ist ein richtig guter Typ und das werdet ihr auch jetzt in diesem Interview zu hören bekommen.
Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast, dem Podcast für den deutschsprachigen Raum, der sich spannende und erfolgreiche Menschen anschaut und sich dann überlegt, wie sind die dorthin gekommen. Und wir haben heute ein ganz besonderes Format, nämlich einen Live-Podcast mit Live-Publikum. Und live neben mir sitzt jemand, den ganz viele von euch wahrscheinlich kennen aus dem Fernseher. Und als ich der Rita meiner Frau erzählt habe, wer da ist, die ist aus der Küche nach oben gerannt. Das macht die nie, also nach oben rennen aus der Küche. Weil du kannst dich erinnern, wir haben mal telefoniert. Ja. Und dass du mir erzählt, dass du auch in Richtung Bühne was machen möchtest, ne? So dein eigenes Programm. Und dann hat die Rita gesagt, wer war da dran? Und habe ich gesagt, der Daniel Aminati war da dran. Und das, was bei uns zu Hause los war, kannst du dir nicht vorstellen. Aber jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Daniel Aminati war Fußballer mit Profiambitionen bei der Aachener Alemannia und dem FC Bayern. Dann mit der Boygroup Bed and Breakfast auf den Brettern, der Hype und Glamour bedeuteten. Fitnesstrainer, Backgroundtänzer und das Gesicht von Tuff, dem seit Jahren täglich das ein oder andere Augenzwinkern entspringt, wenn es um News und Boulevard geht. Das habe ich übrigens jetzt mehrfach angeguckt, auch in den letzten Wochen. Reden wir gleich drüber. Als Model hat es ihn immer wieder auf den Laufsteg gezogen und als Schauspieler auf die Leinwand. Schauspieler, Musiker, Athlet, Moderator, Tänzer, Entertainer, was denn nun? Womit wir bei Daniels Antrieb wären, seiner Motivation oder nennen wir es einfach Freude am Leben. Letzteres ist bekanntlich kurz Carpe Diem, wie der Rheinländer sagt, oder eben mach dich krass. Dieser Titel ist für ihn einfach Programm. Das Leben bietet uns viel, wir müssen nur zugreifen. Wir müssen nicht immer alles, was wir machen, wir ernst zur Perfektion oder zur Goldmedaillenreife bringen. Ich habe dich gerade auch beobachtet, wie du in Spanien jeden Tag deine Instagram-Stories machst. Du machst mit sehr viel Humor, sehr lustig. Aber wir sollten nicht aufhören, immer wieder anzufangen und den nächsten Schritt zu gehen. Das Sportliche hält unseren Körper fit, die Kunst unseren Geist. Warum also sollten wir nun entweder oder sein? Die Fehler, die wir alle machen, sind dazu da, um wieder aufzustehen. Und wenn er jemanden dazu bringen kann, sich wieder aufzurichten und zu sagen, ab jetzt krass, dann wisst ihr jetzt, was Daniels Antrieb ist. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei.
Dankeschön.
Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Genau. Alle wollen jetzt klatschen. Aber klatschen dürft. Ihr dürft einmal. Okay.
Dankeschön.
Das ist ja schon fast eine poetische Anmoderation. Und was ich bei dir ganz besonders spannend finde, und da würde ich gerne mal direkt mit einsteigen, du hast ja schon in deinem Leben in den letzten Jahren, das hast du auch bei der PSU angefangen zu teilen, schon einen großen Switch gemacht, als du gemerkt hast, so diese Glamour-Fernsehwelt, das ist toll, aber es ist nicht alles das, was du möchtest im Leben, da ist mehr. Mhm. Kannst du uns da mal reinholen, bevor wir dann in deine Historie gehen? Was ist in den letzten Jahren passiert und warum hast du diese Wende überhaupt genommen?
Ich glaube, das ist die Suche, die wir irgendwie ein Stück weit alle auf unserem Weg haben. Das ist die Suche nach Wahrheit, das ist die Suche nach Glück, stetiger Zufriedenheit, die in meinen Augen nichts mit außen zu tun hat, sondern mit einer inneren Haltung. Und ich glaube, wenn man so lange, in dem Fall, wenn ich so lange jetzt schon auf der Bühne stehe und auf Bühnen stehe, die sehr leicht sind. Das heißt, Tanz, Hip-Hop, Bed and Breakfast,
Leicht für dich, ne? Für viele natürlich nicht, weil du hast es jetzt schon so lange gemacht,
Ja, aber
wahrscheinlich
was ich
seit.
damit meine, ist, es sind keine Themen, die Leben retten,
Ah, okay.
sondern es sind Themen, die boulevardesk sind, die aus dem Showbusiness her sind, jetzt Themen bei TAF behandelt, die bewusst logischerweise leicht sind, die leicht verdaulich sind, dann fehlt mir einfach inzwischen
Die Tiefe.
ab einem gewissen Alter einfach auch die Tiefe, die Wahrheit. Ich finde, dass eine gewisse Oberflächlichkeit oder Trivialität extrem wichtig ist in unserem Leben. Aber ich suche gerade einfach jetzt nach was anderem. Und ich versuche auch zu verstehen, wer ich bin, was meine Geschichte ist. Und ich versuche langsam, aber sicher mir immer näher zu kommen, um, das klingt pathetisch, um mich schlussendlich dann auch so annehmen zu lernen, wie ich eben bin. Und das ist, glaube ich, für uns alle die größte Challenge.
Das ist natürlich tough für Leute, die das hören. Ja, da fahren wir jetzt mal eine Überleitung. Für Leute, die das hören, die in ihrem Job sind, die jeden Tag irgendwo arbeiten gehen, dass in Anführungsstrichen selbst jemand wie du, der vermeintlich alles hat, das ist ja das, was uns die Gesellschaft suggeriert, ne? Wenn du da angekommen bist, dann bist du tief, dann ist alles da. Und du sagst eben, das ist mir nicht genug. Da ist noch mehr auf meiner Reise zu mir. Hat es einen Moment gegeben, wo das angefangen hat, oder war das schleichend, dieser Prozess? Weil es ist lustig, dass du es erzählst, bei mir ist genau das Gleiche gerade. Ich habe dieses Jahr für mich diese Entscheidung, das ist ja noch eine Entscheidung, die wir fällen, mehr in die Tiefe zu gehen. Nicht mehr höher, schneller, weiter. Was soll kommen? Gab es bei dir so einen Schalter, oder war das ein Prozess über Jahre, wo du gemerkt hast, ja, ich glaube, da ändere ich jetzt was?
Ich glaube, das ging bei mir schon relativ früh in der Kindheit los, weil die Kindheit sehr unruhig war. Das heißt, ich denke, ich bin auf der Bühne. Es gibt diesen bekannten Satz, der Gang auf die Bühne ist günstiger als der Gang zum Therapeuten. Das heißt, aufgrund meiner unruhigen Kindheit, aufgrund der, das klingt sehr dramatisch, für mich war es das auch und für meine Geschwister war es das auch. Es war sehr, sehr lieblos, es war nicht geprägt von Liebe. Und wir Kinder waren sehr auf der Suche nach Anerkennung und nach in irgendeiner Form gesehen werden. Und ich glaube, ich habe schon relativ früh die Suche begonnen nach was Wahrhaftem.
Aber erst im Außen.
Aber erst, ja, ich habe schon dann auch Menschen in meinem Leben gehabt, die mir sehr, sehr wichtig waren und die mir auch dann auch gezeigt haben, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Aber natürlich willst du der Gesellschaft anerkannt sein und wenn du ein sehr komplex beladener Mensch bist, dann suchst du umso mehr die Anerkennung im Außen. Deswegen Bed and Breakfast, das war für mich am Anfang natürlich unfassbar, was ich dort leben durfte, weil es auch so unerwartet kam. So, dann aber auch der tiefe Fall, das heißt von wirklich Popstar, ganz weit wieder runter, bei der Mutter wieder auf der Couch geschlafen, mit unfassbar vielen Schulden, Vollstreckungsbehörde und so weiter und so fort. Also es war eine absolute Talfahrt.
Können wir da auch
Ja.
festhalten, jetzt schon für die Leute, die hier zuhören?
Ja.
Wenn du einmal da oben bist, heißt
Ja.
das A, lang nicht, dass du da bleibst, B, nicht, dass du reich bist, C, nicht, dass du glücklich bist.
Ich glaube, tatsächliches Glück hat nichts mit materiellen Dingen zu tun. Es gibt dir Sicherheit.
Das
Ich
glauben ja
habe,
viele.
das glauben viele, weil wir so konditioniert sind. Es ist auch logisch, dass wir so denken und glauben, weil wir werden in der Schule nicht dafür belohnt, das liebevollste Kind zu sein, sondern wir werden dafür belohnt, der Erste zu sein. So, das heißt, es wird ganz früh in unsere DNA gelegt, wenn du Anerkennung haben willst, wenn du geliebt werden willst, dann hast du die Nummer eins zu sein. So, oder du hast gute Noten nach Hause zu bringen. Zu Hause hast du dich zu benehmen, weil sonst bekommst du Liebesentzug. Das ist von klein auf eine Konditionierung. Und da rauszuspringen und zu verstehen, dass es eben nichts damit zu tun hat, dass dieses Glücksempfinden, das hat nichts mit Produkten zu tun, die du dir anhäufst, das hat nichts mit, was weiß ich, mit Gold und so weiter zu tun, mit Trophäen, sondern es ist
es ist eine tiefe Geschichte, die du mit dir selber ausmachen musst. Und das hat was mit Selbstakzeptanz zu tun. Und ich habe es für mich ganz klar, und das war für mich der Schluss, wo ich dann das Rad komplett gedreht habe. Das ist, als ich den doch großen Erfolg mit Mach dich krass hatte.
Der Online-Kurs,
das Fitness-Online-Programm, was eines der erfolgreichsten Programme im Bodyweight-Segment ist. Und wir haben so viele Kunden gezogen, dass mich das wirtschaftlich unabhängig gemacht hat. Für mich ist ProSieben ein Nebenjob geworden. Ich habe aber das Eisen so geschmiedet, weil das Programm so erfolgreich war, dass ich mit meinem Team innerhalb von 2,5 Jahren fast 6 Programme ins Leben gerufen habe, von 2015 bis 2017, sowas um den Dreh. Das heißt, ich war so damit beschäftigt, dem Erfolg hinterher zu rennen, weil ich für mich so eine Angst hatte, wieder irgendwann mal in diese Existenzfalle zu tappen, in der ich mal war, dass ich so gepolt war, Erfolg, da gehst du jetzt hinterher. Du wolltest unbedingt ganz viel Geld verdienen, jetzt hast du es, jetzt bleib dran. So, und dann saß ich irgendwann mal letztes Jahr zu Hause. Ich hatte meine langjährige Beziehung, die liebe Anja, mit der ich 6 Jahre zusammen war, habe ich verloren, weil ich mich nur noch um mich selber drehte. Ich saß da in meiner 200 Quadratmeter Wohnung am Prinzregentenplatz, war für mich gefühlt extrem wohlhabend und war aber alleine. Und saß da und bin für mich auch zusammengebrochen. Ich saß da bitterlich, habe geweint und
kam das mit voller Wucht oder war das so ein langsames da rein?
Das ist ein schleichender Prozess. Es ist ähnlich wie eine Beziehung, die langsam in die andere Richtung geht. Man streitet sich immer mehr, man hat ein ständiges Missverständnis, man ist ausgelaugt, man will am liebsten nur noch für sich sein. Also das ist ein schleichender Prozess.
Auch mit der inneren Stimme? Also bist du mal zwischendurch mit dir selbst in Dialog gegangen, bevor das passiert ist? Oder war das so viel Arbeit, dass du einfach gesagt hast, nee, weiter?
Ich glaube schon, dass in mir schon immer eine Stimme da ist, ein Freund, ein Engel, wie auch immer man das bezeichnen will, die Stimme, die mit mir spricht, das ist so das Engelchen und das Teufelchen, was wir alle kennen. Die Frage ist, hörst du diesem Engelchen zu? Und ich habe ganz oft nicht zugehört, weil das Eisen heiß war. Und dann kam diese Leere und dann kommt die Reflexion und dann kommt der große Schmerz, aus dem du heraus für dich Entscheidungen fällst. Insofern, dass du sagst, okay, lebe ich jetzt dieses Leben genauso weiter? Interessiert mich noch mehr Geld? Nein, ich war alleine. Was ist das so?
Du hast sowas Spannendes jetzt auch schon gesagt, ne? Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele junge Leute, die auch diesen Podcast hören, die hasseln.
Ja.
Das ist ja der neue Begriff dafür. Das heißt, wie die Irren.
Aha.
Und ich glaube, da laufen sehr viele in diese Falle, weil gleichzeitig natürlich die Medien immer noch vorspielen, der Bentley macht glücklich und das Penthouse macht glücklich. Um dahinter am Ende nochmal drauf zu kommen, um dich, glaube ich, zu beleuchten, würde ich gerne einmal mit der Lupe über deine Lebenslinie gehen, wo auch das Ganze hergekommen ist, dass du es überhaupt geschafft hast, so hochzukommen. Weil das ist ja das, was sich viele intrinsisch wünschen, ne? Mal im Rampenlicht zu stehen, Boygroup-Star zu sein. Ne? Ja, das ist ja verrückt, das muss ja eine krasse Zeit gewesen sein. Du hast vorhin gesagt, das war jetzt ganz früher jetzt nicht so geil bei euch zu Hause.
Nein.
Wie war das denn? Also was war da los?
Was war da los? Na, mein Vater.
Deine ersten Erinnerungen?
Meine ersten Erinnerungen, Chaos. Sehr lieblos, es war sehr aggressiv. Mein Vater ist aus Ghana und ist Ende der 60er als einer der ersten Schwarzen in Aachen gewesen und hat dort versucht, sein Glück und sein Heil zu finden und hat meine Mutter kennengelernt. Oft ist es einfach auch so, dass gerade Afrikaner in dieser Zeit, die mit der europäischen Frau zusammenkamen, einfach mit der Emanzipation der europäischen Frau nicht zurechtkamen. Und deswegen, die Frau wurde als Eigentum gesehen. Und natürlich hat sich meine Mutter nicht so behandeln lassen. Und es gab halt viel Gewalt. Die Gewalt ging dann sogar so weit, dass meine Mutter, als sie sich trennen wollte, in Lebensgefahr war.
Wie alt warst du dann?
Ich war um die fünf, sechs Jahre.
Also bewusst mitbekommen alles.
Ja, ich kann mich noch sehr wohl daran entsinnen, dass ich eine Gaspistole im Flur gefunden habe, die sehr schwer in meiner Hand lag. Denn meine Mutter hat diese Pistole von der Polizei damals zum Schutz bekommen, weil, als meine Mutter im Schlafzimmer stand, flogen ihr Kugeln um die Ohren. Mein Vater stand draußen und hat meine Mutter versucht zu erschießen.
Aber warum ist sie nicht ausgezogen? Oder?
Meine Eltern waren schon dabei, sich zu trennen, aber mein Vater raste vor Eifersucht und er stand draußen auf der Straße. Meine Mutter war im Schlafzimmer und ihr flogen die Kugeln um die Ohren. Sie telefonierte gerade mit einer Freundin, das hat sie mir vor kurzem sogar noch erzählt, weil ich war das erste Mal mit meiner Mutter jetzt im Sommer im Urlaub, das war sehr schön, auf Mallorca. Die Mama, ich konnte die Mama ja mal zum Arenal Urlaub überzeugen. Auch, oder? Mit meiner Mutter, ja, das war fantastisch. Ja.
Ich kennt ja auch keiner da, ne?
Nee, meine Mutter hat das nie. Also,
nee, dich kennt ja auf Mallorca keiner.
Ja, das war schon sehr, sehr dramatisch, als sie das nochmal erzählte, so die ganzen Geschichten aus damals, von damals, dass sie dann mit ihrer Freundin telefonierte und sagte, hör mal, hier fliegen irgendwie so komische Geschosse um meine, hier rum. Und dann meinte die Beatrix damals, leg dich sofort auf den Boden. Und ja, und das war auch der Zeitpunkt, wo wir ins Frauenhaus geflohen sind. Und ich habe drei Schwestern, ich bin der Älteste, ich habe noch eine Zwillingsschwester und ich habe noch eine Schwester, die ist am gleichen Tag geboren worden wie wir Zwillinge, nur zwei Jahre später, und noch eine Kleine. Also wir sind alle im Abstand von zwei Jahren sind wir geboren. Ich war aber der einzige Junge. Mhm. Und als dann mein Vater auszog, beziehungsweise nicht mehr da war, ist es so gewesen, dass meine Mutter auch logischerweise mit vier Kindern und wenig Geld sehr, sehr am Hasseln war, sehr überfordert war. Und
genau der Punkt, wo du ja quasi in die Schule dann kamst. Ne? Das ist ja ein Riesenwendepunkt auch für ein Kind.
Ja, ich habe dann versucht so ein bisschen, oder wir haben natürlich versucht, unserer Mutter zu helfen, weil sie sehr, sehr oft weinte, weil vier Kinder, sie hat auch damals dann Bulimie gehabt und also war extrem frustriert und wir haben versucht, ihr zu helfen. Und haben dann, ich habe dann versucht, so ein bisschen die Zügel in die Hand zu nehmen. Ich wollte dann so ein bisschen der Mann sein, ja. Und habe aber genau das, was mein Vater uns beigebracht hat oder auch mir beigebracht hat, das ist, wenn jemand nicht gehorcht, dann wird er geschlagen. Mhm. Und das, diese Aggression.
Das Muster übernommen.
Ich habe das Muster übernommen und ich hatte ein tierisches Aggressionspotenzial. Und mein Vater hat mich nicht mit der bloßen Hand geschlagen, sondern mit Stühlen. Und zwar so, dass es mir aus den Ohren blutete. Und ich war zwischen sechs und, ja, ich war sechs. So, und das habe ich weitergegeben. Und da war meine Mutter natürlich dann auch so, dass sie gesagt hat, hey Junge, das geht so nicht. Und ich bin dann mit 10 ins erste Heim gekommen, mit 12 ins zweite Erziehungsheim und mit 14 ins dritte Erziehungsheim. Das heißt, ich war von 10 bis 15 in drei verschiedenen Heimen.
Mit der Aggression eigentlich alleine?
Ab meinem 10. Lebensjahr war ich alleine. So, was... Also ich war auf 12 verschiedenen Schulen, ich habe keinen Schulabschluss und meine Geschichte war für mich, ich habe mich immer geschämt. Und inzwischen begreife ich aber auch, dass all das Leid und diese Schmerzen, die ich und die wir alle ertragen in unserem Leben, wenn wir verstehen, was Schmerz und Leid für eine Energie hat und was für ein Potenzial, dass diese Geschichte mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Mhm. Meine DNA ist Kämpfen. Das war in vielen Momenten sehr hinderlich, weil ich gekämpft habe an Stellen, wo es nicht zu kämpfen gibt. Das heißt, ich habe sehr viele Menschen verletzt. Aber das ist für mich die einzige Logik, warum ich mit so wenig Wissen, mit so wenig Skills, die man mir in die Wiege gelegt hat, so erfolgreich werden konnte. Ich verstehe es nicht. So.
Die Geschichte, wenn wir sie jetzt aufhören würden, ab diesem Moment, und wir würden eine Umfrage machen, würden wahrscheinlich, ich interpretiere das jetzt nur rein, 80% sagen, der wird halt Straßenkämpfer oder der landet im Milieu oder das hätte passieren können.
Ja, das hätte passieren können. Ich war auch kurz davor. Ja.
Was war dann da der Punkt? Das ist nicht so. Gab es einen Mentor? Was war ein Zufall?
Ich glaube, bei all der Überforderung meiner Mutter war es trotz alledem so, dass es eine Frau war, die in all ihrem Leid immer wieder Momente hatte, wo sie geträumt hat von einem besseren Leben. Mhm. Sie hat immer davon geträumt, im Lotto zu gewinnen. Sie hat immer Lotto gespielt, weil sie Geld für sich logischerweise damit für Kindern als Ausweg sah. Und was aber auch schön war, also meine Mutter hatte wirklich auch sehr, sehr schöne Seiten insofern, dass sie hat echt schön geschrieben. Und sie hat manchmal uns dann ins Wohnzimmer drapiert und hat Gitarre gespielt.
Da warst du dann wieder zu Hause, war ein Moment, wo
das
du
war
wieder
so, zu Hause das war so im Zeitraum bis 10 Jahre, würde ich sagen. Und meine Mutter war auch sehr engagiert, was Afrika angeht. Meine Mutter hat irgendwie so das Gefühl, dass sie schon mal in Afrika vorher gelebt hat. Das erklärt wahrscheinlich auch
die schwarzen
Frauen, ja? zu schwarzen Männern, ja.
Den einzigen in Aachen, den musst du natürlich auch erstmal dann...
Mama Afrika, ja. Genau. Ja, und ich glaube, dass diese Sensibilität und dieser Hang nach was Schönem und dieser Weichheit mich Gott sei Dank auch davor bewahrt hat, vielleicht so abzurutschen, wie du es jetzt gerade angedeutet hast. Und ich hatte Gott sei Dank auch damals schon den Sport. Mhm. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich habe gegen alles gekickt, was auf dem Boden war. So, und ich hatte ein Vorbild, das war Jimmy Hartwig. Und wie gesagt, ich habe dann auch Fußball gespielt. Und es gab immer die Jungs, die auf der einen Seite da so ein bisschen in dieser im ghettoiden Umfeld sich aufgehalten haben. Aber ich war dann eher so derjenige, der dann immer zum Sport hintendierte. Aber ich hing mit den Jungs zusammen.
Verstanden.
So, und das hat mich, glaube ich, nicht wirklich in diese kriminelle Energie hat fallen lassen. Mhm. So.
Die Geschichte könnte jetzt immer noch so ausgehen, weil das heißt ja immer noch nicht, dass du Boyband-Star wirst und ins Fernsehen eines Tages kommst, nur weil du Sportler wirst, weil das machen auch Tausende. Wie ist das dann weitergegangen?
Ich war dann mit 15 zu Hause und ich sollte dann in Aachen, weil meine Mutter mich wieder aus dem Erziehungsheim 3 Monate vor der mittleren Reife nach Hause geholt hat, frag mich nicht warum. Ich glaube, es ging um Unterhaltsstreitigkeiten wieder mit meinem Vater. Ich war dann irgendwie zu Hause und sollte dann die Schule wiederholen. Ich sollte die Realschule David Hansemann in Aachen besuchen und dort meine mittlere Reife machen. Ich hatte also, wenn du so willst, ein bisschen Leerlauf. Entschuldigung. Ich hatte dann die Zeit, wo ich unbedingt in der Freude sein wollte und habe damals mit ein paar Jungs zusammen so eine Hip-Hop-Gruppe gegründet. Da war damals auch noch Mola Adebisi dabei, von Viva. Viva. Auch da Tyron Ricketts, auch ein Schauspieler von Soko Leipzig damals gewesen.
Die waren mit in dieser Gruppe.
Wir waren alle in so einer Gruppe. Und wir
aber
haben
allein der Zufall ist ja krass. Also den Viva kenne ja sogar ich.
Ja. Ja. Sehr lange her. Ja. Ja. Ich war damals im Halfeshof in Solingen, das ist ein Erziehungsheim, da war ich von 14 bis 15. Und ich weiß noch, dass wir mittwochs immer eine...
Du warst im Halfeshof in Solingen?
Ja.
Das ist ja krass. Ich komme ja aus Wuppertal, wir sind da immer mit dem Rettungswagen hingefahren. Warum? Da war
immer Bambule, ja, genau. Ja, ich war im Halfeshof, genau. Und da habe ich dann in Mola immer mittwochs, waren wir dann immer Eislaufen in Solingen.
Stimmt, die Eislaufbahn.
Ja, pass auf.
Da war ich
auch. Ja, warst du auch.
Im Rettungswagen. Was war da los? Die Leute denken, sie können fahren.
Wahnsinn.
Okay, also da bist du mit dem Mola Adebisi.
Und dann bin ich da so Eislaufen gewesen und dann da gucke ich da so und dann ist da so ein Schwarzer rumgefahren und das war der Mola. Ich so, ein Schwarzer, cool. Ich so, hey, was geht ab, Bruder? Und so. So, und dann, ab da waren wir die besten Freunde. Weißt du, der Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Ne?
Da war er aber auch noch nicht im Fernsehen.
Der war noch nicht im Fernsehen, er war mal 14. Da waren wir 14. So, und da habe ich den kennengelernt, ne? Den Mola. Und da begann unsere Freundschaft. Mhm. Und den Tyron, den kannte ich aus Aachen noch zu damaligen Zeiten. Fakt ist, wir haben irgendwie alle getanzt.
Ja, und ihr seid alle drei hinterher in die Medien gekommen.
Wir sind alle drei in die Medien gekommen. Ja, weil ich glaube, die Freude am Tanz und auch diese Identifikation mit Hip-Hop, die logischerweise aus den Staaten kam, die hat uns natürlich extrem aufblühen lassen. Ich glaube, können wir uns alle nicht von frei machen. Es gibt manche Dinge, die können Schwarze, glaube ich, ganz gut und können Weiße ganz gut. So.
Wolltest du da tiefer noch einsteigen, oder?
So, und ich glaube, das Tanz eher so, ne?
Ja, ne? Ja, gebe ich dir recht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht kann. Tanzen gehört auf jeden Fall dazu. Ja, aber ja. Ich stelle jetzt nochmal eine provokative Frage.
Gerne.
Es gibt Tausende von Jungs, die zusammen Musik machen, die in irgendwelchen Hinterhöfen oder Garagen sogar auf semi-professionellem Level irgendwas machen. Aber die werden alle nicht entdeckt.
Wir haben das, und es ist ja auch wirklich belegt, dass Talent alleine, das reicht ja jetzt nicht aus. Und dass du dich erstmal in die Disziplin begibst und immer wieder wiederholst, ist Freude. Wenn du Spaß an Dingen hast, dann machst du sie automatisch. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal in irgendeinem Buch gelesen, jedes Talent, das wirklich dann auch zu wirklichen Hochleistungen imstande ist, hat, glaube ich, mehr als 10.000 Stunden in sein Tun hineingelegt. Ob es jetzt Tennis ist, ob es Geige ist oder wie auch immer. Und wir haben so oft und so viel mit so einer Leidenschaft getanzt. Wir hatten Qualität. Und das mit 15, 16, 17. Wir waren echt gut.
Und dann kam der Scouter und sagt, hier, die nehmen wir?
Wir, Mola und ich, waren dann irgendwann mal in irgendeiner Diskothek. Ich glaube, das war in Geilenkirchen.
Das passt ja wieder.
Das Broadway. Das war so montags. Da gab es dann immer so ganz viel Black Music, weil da damals auch GIs stationiert waren. Und wir haben einfach so viel Spaß gehabt. Und dann kam eine Sängerin, die Nana Beke, und hat uns gefragt, hey, habt ihr Bock, bei mir im Background zu tanzen? Und von diesem Tag waren wir Background-Tänzer. Mhm. Und da ich nicht zur Schule gegangen bin...
Hattest du Zeit.
Hatte ich Zeit. So, und das war's. Und dann habe ich getanzt. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wir haben da, glaube ich, 70 Mark oder sowas verdient. Also das war, uns ging es damals nicht so ums Geld, sondern die Mädels fanden das auch ganz cool.
Ja.
So, und wir hatten dann so Nana Beko, die Sängerin, hat uns dann so Paillettenjäckchen mit unserem Namen drauf. Und wir haben dann da oben getanzt und die Mädels so, hey. Ja. Und das war der Hammer.
Ja,
und das Geile war, die Großraumdiskos, die hatten dann immer so Verzehrkarten und zum Teil
zum Anklicken.
Zum Anklicken. Fakt war, die hatten halt auch so Restaurants und wir konnten diese Karte, wir durften diese Karte voll machen. Wir konnten trinken, was wir wollten, und essen, was wir wollten. Das war ein Traum. Verstehst du?
Das verstehe ich. Ja, ich verstehe das bisher alles. Was ich noch nicht verstehe, ist, wie wird man dann berühmt? Weil es gibt auch noch diese ganzen Background-Tänzer. Die halt aber auch im Background bleiben.
Damals war die Dichte der Menschen, die unbedingt auf die Bühne wollten, noch nicht so groß. Ne? Hip-Hop und Snap, I've Got the Power und wie es alles hieß, das kam ja erst. Mhm. So, und wir waren wirklich eine der Ersten, die so getanzt haben.
Und du hast gerade schon gesagt, ihr wart so vorbereitet durch diese ganzen Abende.
Ja.
Das heißt, du wusstest schon, wo der Hase läuft.
Wir haben es nicht unbedingt drauf angelegt, im ersten Schritt unbedingt jetzt irgendwann mal Autogrammkarten zu haben oder Fame zu sein, sondern wir wollten eine gute Zeit. Spaß und aus haben. Dieser guten Zeit heraus ist das entstanden.
Glaubst du, zu viele heute wollen den Fame?
Hundertprozentig. In erster Linie. Und deswegen ist die Qualität eine Katastrophe. Weil wenn du Qualität entwickeln willst, dann musst du diese besagten Stunden investieren, um eine Qualität zu entwickeln.
Ich bin so dankbar, dass du das sagst, weil gerade auch in dieser Speaker- und Trainerbranche gibt es halt viele, die wollen halt den Fame mitnehmen, aber haben halt diese Tiefe nicht und haben kein Proof of Concept. Die haben diese 10.000 Stunden vorher nicht gemacht in irgendetwas.
Ich muss auch gestehen, ich meine, ich befasse mich ja jetzt seit einem Jahr circa mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich habe es ja eben schon kurz im Vorgespräch beziehungsweise hier dem Publikum gesagt, dass ich finde, dass du einer der Besten bist. Und das liegt daran, dass ich dich als sehr authentisch empfinde. Und man merkt einfach, dass du wahnsinnig viel Zeit und auch Geld in das investiert hast, was du hier gerade tust. Weil ich muss fast sagen, ich finde das schon auch manchmal ein bisschen traurig zu sehen, wie viele sich Speaker oder auch Life-Coach nennen. Und ich merke, dass das, was sie als Motivation haben, nicht unbedingt in erster Linie ist, den Menschen zu helfen, sondern sich darzustellen. Und das ist in meinen Augen der falsche Ansatz. Gerade wenn du auf die Bühne gehst und Menschen willst inspirieren willst. Mhm. Und das erkenne ich. Ich erkenne, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und da trennt sich echt die Spreu vom Weizen.
Ich glaube, da gibt es ja diese, ähnlich wie in deiner Branche, es gibt ja so die alte und die neue Garde. Mhm. Ne? Ihr habt ja damals quasi die Vorarbeit geleistet im Club mit, wie hieß die Frau, die gesungen
Nana
hat?
Nana Biko.
Nana Biko. Und
selber Memule.
Oh Gott, da könnte ich jetzt eine Geschichte aus Afrika erzählen, das lasse ich jetzt.
Komm, die wollen wir hören.
Nee, die dauert. Also. Die Bonfell, wenn ich die jetzt erzähle, dann können wir das hier auf jeden Fall nicht senden.
Okay.
Aber diese Vorarbeit war geleistet und das ist in jeder Branche so. Das ist ja nicht nur bei Speakern und bei Moderatoren und bei Musikern so. Alle Top-Ärzte aus der Welt, die diese Hunderterliste im Fokus dominieren, das sind halt die, die haben 50.000 Mal an der Stelle geschnitten. Mhm. Deshalb stehen die da. Ja. Dieses Schnelle gibt's ja nicht. Und ich höre jetzt schon an deiner Geschichte, bis zu TAF ist ja ganz viel passiert. Mhm. Wann kam denn der Moment, dass jemand anders gekommen ist und gesagt hat, ihr seid geil oder du bist geil? Weil bis dahin war das ja alles Spaß und ich das hört sich so fast so ein bisschen jugendlich naiv an, positiv.
Ja, übrigens. Ich verstehe, was du meinst,
Was ich mir bei vielen wünsche, jugendlich naiv Dinge zu tun,
genau.
Nicht so berechnen.
Genau, richtig. Ja, stimmt. Ja. Da war wieder der Mola im Spiel, weil Mola war schon erfolgreicher Moderator bei Viva und war bei einem Management. Und dieses Management war so mutig, die erste deutsche Boyband ins Leben zu rufen. Es gab damals den David Joost, sehr erfolgreicher Songwriter und Produzent im Nachhinein gewesen, weil er Tokyo Hotel gemacht hat. Mhm. Dann Florian Wahlberg, ein blonder Weißer. David war braunhaarig und weiß. Jetzt kommt's. Kofi, auch aus Hamburg, auch Musiker, der schon mit diesem Management gearbeitet hat, aber nicht erfolgreich war und deswegen jetzt in diese Band integriert wurde, der war ganz schwarz. Und dann haben die sich diese Jungs so angeguckt und haben sich gedacht, irgendwas fehlt da. Und dann...
Eine Mischung.
Da fehlt irgendwas, so irgendwas dazwischen. So was Cappuccino-mäßiges. So, und dann hat der Mola gesagt, der eben beim Management war...
Ich habe einen.
Du, ich kenne da jemanden, der ist so Cappuccino, der kann tanzen, der kennt Bühne. Und dann hat das Management mich angerufen und hat gesagt, hör mal, Cappuccino, komm mal vorbei. Und dann durfte ich nach Hamburg fliegen und habe dann gesagt, ja, hier bin ich, habe erzählt, was ich so alles auf der Bühne schon gemacht habe, habe die Jungs kennengelernt, das weiß ich noch, da waren wir abends beim Asiaten.
Kannten die denn deine Story? Wussten die was?
Nö.
Muss man mir auch nicht alles erzählen.
Nee, aber das Ding ist ja auch, guck mal, es gab keine Boyband in Deutschland. Also wir haben uns da hingesetzt und wir dachten, okay, jetzt mal gucken, wird eine nette Klassenfahrt. Mal schauen, was passiert. Hätte ja keiner gedacht, dass wir 1 Million Platten verkaufen innerhalb von 2 Jahren. Hätte ja niemand gedacht. Am Anfang wurden wir belächelt. So, und dann war ich dabei. Ich musste jetzt auch nicht vortanzen oder sowas, sondern die haben gesagt, ach,
du musstest nicht mal was, nein, auch nicht singen.
Nein, wieso kommen da tot? Komm, Cappuccino, da passt, du bist dabei, Aue.
Und so. Was war mit Mama Nana?
Nana Biko?
Die durfte auch mitmachen?
Nee. Die hat uns die Umhänge gezimmert. Nein, Quatsch. Das war ja eine andere Zeit. Das war ja mit 15, 16 und wir haben ja viele Projekte gemacht.
Ja.
Ich habe ja damals sogar bei, die hieß ja damals noch Verona Feldbusch.
Ja.
Jetzt heißt die Japot.
Ja.
Everybody Salsa.
Da hast du auch mitgesungen?
Everybody.
Mit getanzt, oder?
Und da habe ich Winter und da habe ich dann so getanzt. So, da habe ich auch. Oder hier K2. Der Berg ruft.
Ja.
Kannst du dich entsinnen, der Schwarze mit der Lederhose?
Ja.
Mein Freund.
Okay.
Weißt du Bescheid?
Jetzt wird es aber wieder richtig spannend für alle, die hier zuhören. Ich stelle wieder eine These auf. Bist du einmal drin, wirst du rumgereicht.
Wenn du so willst, ja, weil es war mein Metier und es war alles, was ich konnte. Ich konnte nur Bühne. Guck mal, ich hatte keinen Schulabschluss, ich konnte ein bisschen Fußball spielen, das hat dann aber auch nicht mehr geklappt.
Aber du kennst die Branche. Ich sag's nochmal, bist du einmal drin und
bist gut, du drin.
Bist du drin.
Ja.
Das ist ja auch in jeder Branche so.
Ja.
Okay, dann ging die Musikkarriere los, dann kam die Boyband-Zeit.
Genau, und dann ging's ab.
So, und in dann war allen ich, Richtungen wahrscheinlich.
Nee, ich war dann vor allen Dingen, guck mal, ich habe vorher immer als Background-Tänzer gearbeitet.
Ja.
Und auf einmal war ich
vorne.
Ich war einer von vier Jungs bei einer Band, die es in Deutschland so noch nicht gab. Ich war auf einmal, ich war wer.
Ja.
Die haben, das musst du dir mal vorstellen, ich habe in Düren dann auch immer mal wieder meinen Vater besucht. Und wir hatten, der hatte so ein Reihenhäuschen und davor gab es so einen kleinen Vorgarten. Die haben da kampiert. Wir saßen morgens beim Frühstück und da guckten da so Mädels rein. Und wir dann so,
was ist das denn?
So. Und dann haben wir dann die Rouladen runtergelassen, weil die haben draußen gezeltet. Also das war wirklich eine irre Zeit. Du konntest dich einkaufen.
Was hast du damit gemacht damals? Was macht ein junger Mann mit so einer Situation? Und dem Geld und dem Fame.
Er dreht ab. Hm. Bon Jovi hat mal einen ganz, ganz klugen Satz gesagt. Der sagte, ich drohte zu meinem eigenen Klischee zu werden. Nun ist Bon Jovi ein Weltstar und ist reflektierter als wir damals gewesen, logischerweise, mit 21, 22. Ich dachte, ich wäre King Kotlet. Ich dachte, das geht immer so weiter. Ich habe es gemacht. Ja, und ich habe dann auch angefangen, Menschen leider auch nicht gut zu behandeln. Ich weiß, dass meine Stiefmutter damals dann zu mir gesagt hat, Mensch, Daniel, du bist zu uns nett, aber behandle die Leute ein bisschen mehr mit Achtung und Respekt. Du bist sehr überheblich geworden.
Und deinem Umfeld gegenüber oder Fremden?
Eher fremden Menschen gegenüber. Das heißt, ich habe...
Ist der Sonne zu nahe gekommen.
Ja, ich habe mich von mir selber entfernt. Ne? Und das meinte auch Bon Jovi, dass ich glaubte, ich muss jetzt so Attitudes an den Tag legen, die völlig unnatürlich waren. Ja? Das ist ja auch wirklich echt hochinteressant. Jetzt,
gib mal jetzt ein Beispiel. Was, wenn du damals irgendwo hinkamst, was musste für dich... da sein, damit hattest du so Allüren?
Pass auf, ein
Fidschi-Wasser.
Ein ganz abgefahrenes Beispiel, als wir unsere erste Deutschland-Tour machten, das war die Stay Together Tour 96, gab es einen Technical Rider, wo wir unter anderem unser Essen und so weiter, die Goodies, die wir haben wollten, die musste der Konzertveranstalter stellen, weil sonst hätten wir den Auftritt nicht gemacht. Mhm. Ich weiß, dass wir... Wir wollten die Haribos farblich getrennt auf den Tellern haben. Verstehst du, wo wir uns befunden haben?
Das ist schon...
Ist geil, ne? also so waren wir unterwegs. Das heißt, unsere Egos blähten sich und dieses Ego wurde uns dann auch, sozusagen, das war dann unsere...
Wann kam die Klatsche vom Universum?
Die Klatsche kam, als wir dann uns gegenseitig, das ist ja auch abgefahren, dass wir dann uns gegenseitig zerfleischt haben, weil jeder der Geilste sein wollte, jeder wollte die meisten BHs, jeder wollte die meisten Mädels. Und wir haben dann irgendwann angefangen, uns nichts mehr zu gönnen. Und ich habe mich damals mit dem Florian unfassbar oft gestritten. Hm. Und irgendwann gab es dann einfach den Bruch und dann bin ich 97, das weiß ich noch, nach der Bravo Super Show, es waren 13.000 Leute in der Halle. Das war meine letzte Bed and Breakfast Show. Und ich habe dann auch einen Solo-Vertrag bekommen, der sehr gut dotiert war. Und ich dachte, mein Gott, dann geht's halt alleine weiter.
Ging aber nicht so weiter,
ne. Wie das so häufig ist bei gecasteten Bands, wenn ein Mitglied rausbricht, Take That, Robbie Williams, you name it, dann ist das Ding durch. Und so war es dann auch. Und dann ging es bei mir los. Und das war die lehrreichste Zeit. Das war die schmerzhafteste Zeit.
Weil der Fame plötzlich weg war?
Der Fame war weg und...
Du bist aber dennoch wahrscheinlich weiter auf der Straße erkannt worden.
Ich bin noch auf der Straße erkannt worden, aber das Ding war, dass ich dachte, es geht ja immer so weiter. Das heißt, ich hatte auch einen Lebensstandard, der sehr hoch war.
Was heißt das?
Ich hatte ein Haus, ein Pool, ich hatte zwei Kisten, ich bin... nicht feiern gegangen in der Nachbarschaft, sondern ich bin mal kurz nach London geflogen, nach Paris, halt solche Nummern. Ich habe die Kohle rausgehauen, weil ich dachte, ja, das kommt schon wieder. Aber es kam nicht wieder. Und ich habe dann auch irgendwann mal keine Post mehr aufgemacht. Und irgendwann stand dann das Finanzamt vor der Tür. Und irgendwann war es dann die Vollstreckungsbehörde. Und dann saß ich da.
Von alles haben auf nichts.
Ja, und das war...
Aber du hast immer noch, das ist ja fast wie eine Droge, ne? Dann in dem Moment zu glauben, das kommt schon alles wieder, der nächste Kick, der nächste Auftritt.
Erfolg ist definitiv Sucht. Wenn du für dich keine Identifikation hast, wenn du nicht weißt, wer du tatsächlich bist, dann wird Erfolg zur Droge. Und deswegen wollen Speaker auf die Bühne gehen, die keine Speaker sind, weil sie dem Rausch erliegen.
Tony Robbins schreibt in einem seiner Bücher, dass erst wenn diese Lebenstöpfchen in uns gefüllt sind, wo ja Erfolg und Sicherheit nur ein Töpfchen ist und dazu kommen noch Beziehungen, Spiritualität, Körper, wenn die alle voll sind, dann fangen wir an zu leben und an andere auch zurückzugeben. Quasi der Keller, das Fundament für alles.
Ja.
Hast du damals in dieser Zeit im absoluten Fame, habt ihr was für Kinder gemacht? Habt ihr oder ging es, was klingt so ein bisschen, du stellst so da, als ging es wirklich nur um euch? Oder hat das Management nicht mal gesagt, ihr müsst auch mal was zurückgeben? Oder?
Wir haben ein bisschen was zurückgegeben, weil auch Anfragen kamen, dass wir vielleicht hier und da ein bisschen Charity machen sollten.
Aber nicht von euch?
Das kam nicht von uns, weil so reflektiert waren wir damals nicht, sondern wir haben es gemacht und ich glaube, das machen viele Popstars. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir das machen, weil dann sind wir noch beliebter.
Das ist natürlich weißt, was die ich falsche meine? Motivation.
So, und das haben wir damals so gehandhabt. Ja. Also wir waren sehr unehrlich, wir waren zu sehr mit uns.
Ich kann mich an unser erstes Telefonat am Telefon erinnern, da hast du gesagt, du machst jetzt auch manchmal so Sachen einfach so im Park, wo du mit Leuten trainierst, die dann kommen. Das ist eine ganz andere Energie, die du jetzt heute hast, auch damit umzugehen, in dieser Suche nach dir. Interessant finde ich, dass es ist wieder ein Moment deines Lebens, wo es theoretisch auch in die andere Richtung gehen können. Es gibt viele, die überkompensieren dann zum Beispiel mit Drogen, also mit einfach nur um den Körper wieder zu fühlen, diesen Rausch zu haben. Wie kamst du dann, du hast es vorhin kurz gesagt, dann kam der Vollstrecker, du bist was unten. Wie bist du denn dann wieder weitergekommen?
Also ich hatte dann tatsächlich auch eine Zeit, die mir die Anerkennung vorgegaukelt hat. Das heißt, ich hatte diese Zeit, wo ich mich dem Rausch hingegeben habe. Das heißt, meine Bühnen waren nicht mehr da. Ich hatte nur noch Achtungserfolge. Ich war ab und zu noch in den Charts, aber eher in den hinteren Rängen.
Mit Solo.
Mit Solo-Singles. Und mein Frust wurde immer größer. Die Plattenfirma hat mich vor die Tür gesetzt. Das heißt, ich hatte keine Auftritte mehr. Ich habe das kompensiert mit Party. Ich bin rausgegangen. Ich habe sehr,
ja,
sehr...
Das Gefühl kanntest du ja.
Ich habe, ja. Weil das ist natürlich auch... Guck mal, du gehst durch die Clubs, jeder kennt dich. Und das ist auch wieder so eine Art von Popstar-Tum. Man klopft dir auf die Schulter. Hey, das ist doch der Typ von Bed and Breakfast. Du hast, du hast viel Alkohol. Es kamen Drogen hinzu.
Gab's irgendwann mal eine Frau, die gesagt hat, du Arschloch, in die du... Oder... War dir das egal?
Wie meinst du das?
Naja, das klingt so, als hättest du dir auch öfter gewechselt. Du hast ja vorhin gesagt, das war euch wichtig, wer bekommt die meisten BHs. Gab es mal eine, wo du damals in der Zeit vielleicht was gefühlt hast und sie gesagt hat, nee, kann ich nicht?
Zu dieser Zeit nicht, nein. Die Sehnsucht war immer da, weil die,
nach
die,
Nähe,
die
nach
Liebe, Tiefe. Liebe gibt dir Halt. Eine Liebe ist ein Fundament, auf das du immer bauen kannst. Ne? Das ist die wichtigste Kraft.
Hattest du aber nicht
damals. Die hatte ich damals nicht. Also ich glaube, das ist dann auch ganz oft, vielleicht können das einige nachvollziehen, dass wenn du dich dann dieser vermeintlichen Leidenschaft hingibst, das ist ja auch eine Form des Rausches. Ja? Und dann kommt der Morgen und du bist angewidert von dir selber, weil du dich eigentlich belogen hast. Und weil das, was du lebst, nicht ehrlich ist. So, und irgendwann gab es dann für mich einen Punkt, da war die Schmerzgrenze so groß, ich war so unzufrieden mit dem eigenen Leben, dass ich eine Entscheidung treffen musste, weil ich hatte keine Lust mehr zu leben. Nicht so. Und der Glaube an ein schönes Leben hatte ich nicht mehr. Dann habe ich irgendwann...
Hast du an irgendwas geglaubt? Gab es Gott? Gab es etwas, was steuert oder war das alles irdisch?
Ich habe mit 17 Gott sei Dank ein Buch in die Hand bekommen, damals schon. Das war das Buch Der Eingeweihte. Das war ein Esoterikbuch. Und dieses Buch hat schon auch was in mir ausgelöst. Aber in diesem ganzen Popstar-Tum war ich in der Oberflächlichkeit. Aber ich konnte mich sehr wohl an das Gefühl erinnern, was dieses Buch in mir ausgelöst hat. Und wenn du so hoffnungslos bist und du überlegst, wie du vielleicht aus dem Leben scheidest, dann such, ich habe Gott sei Dank diese DNA des Kampfes, dass ich mir irgendwie auch noch einen anderen Weg gesucht habe. Und das war natürlich die Hoffnung, das war die Suche nach irgendwas, was mich irgendwo wieder ins Leben zurückholt. Ich habe dann damals auch ein Buch in die Hand gekriegt, das mich hat auch wieder ein Stück weit hoffen lassen in dieser Perspektivlosigkeit. Das war Rhonda Byrne, The Secret.
Kann ich, ja.
Diese Visualisierungstafel, sich Ziele zu setzen, wirklich das Leben in den buntesten Farben dir auszumalen. Nimm dir Bilder, von denen du träumst, kleb sie auf eine Tafel, häng sie an deine Wand, wo du sie jeden Tag siehst. Und ich habe es ins Bad gehängt. Ich habe mir Geld hingehängt, ich habe mir Gesundheit hingehängt, ich habe mir Liebe hingehängt, ich habe mir ein Haus hingehängt, ich habe mir und ich habe dann einfach auch mit dem Einlassen auf solche Bücher habe ich langsam wieder wie so eine Transformation durchgemacht. Ja, also je mehr du dich mit Dingen beschäftigst, die dich zu einem besseren Menschen werden
Du bist
lassen
zu dir
kann,
zurückgekommen.
genau. Genau.
Du hast vorhin gesagt, es gab auch ganz, ganz dunkle Momente. Ich glaube, wir stellen uns sehr oft die Frage, wie Menschen, die nach außen so sehr in der Show sind und auch noch so genial sind, da kommt dieses fast perfide Gemeine, wie bei einem Robin Williams zum Beispiel. Für mich der größte Schauspieler aller Zeiten, Miss Doubtfire,
Geil.
Patch Adams.
Ja.
Und dieses Arschloch hat sich umgebracht, weil er war nach außen so genial und er war nach innen so traurig. Er hat diesen Abschiedsbrief geschrieben. Und ich sage deshalb Arschloch, weil er niemanden an sich rangelassen hat. Er hat das
Ja.
alles für sich alleine ausgemacht. Und in dieser Branche gibt es einen roten Faden. Wenn du da mal durchguckst, theoretisch müssten ja alle, die so berühmt sind, total glücklich sein. Wenn du dir die amerikanische Boulevardpresse durchliest und auch hier, da kommt ja ein Skandal nach dem anderen, was bei den Leuten wirklich so ist.
Ich glaube, dass wir Künstler uns immer auf einem schmalen Grat bewegen, insofern, und das spüre ich bei mir, dass du hast eben von einer Genialität gesprochen, wo ich bei mir überhaupt nicht von sprechen würde. Aber woraus ziehen wir unser Können? Ich glaube, dass die Motivation und auch ein großer Impuls immer der Schmerz ist, dieses Leiden. Und daraus ziehst du so wahnsinnig viel Energie und Motivation, die Welt schöner zu gestalten. Im Schmerz schreibst du die schönsten Liebesfilme. Ich glaube, dass im Schmerz die größte Kunst zur Comedy entstehen kann, weil,
Rudi
ja,
Carrell, in unserer Zeit der genialste überhaupt, war anscheinend auch zu Hause nicht so.
Harald Junke.
Harald Junke.
Ja. Also da ist schon irgendwo eine Kausalität. Und ich glaube, dass die Kunst ist, sich Gegenwelten zu schaffen. Das heißt,
Ist schön zu machen.
für mich ist die Gegenwelt Normalität. Geh raus aus deinem Job, geh raus aus deinem Tun, geh raus aus deiner Kunst, die du nährst durch deinen Schmerz. Und wenn du rausgehst und in die Normalität gehst, glaube ich, besteht eine große Chance, dass du Distanz schaffst zu dir selber. Ich glaube auch zu. Ja.
Eins der bisher wirklich tiefsten Interviews, die wir hatten hier in diesem Podcast. Gleichzeitig lebst du ja in der Dualität, auch heute, währenddessen wir das hier aufnehmen, November 2018. Wenn du jetzt als reflektierter Mensch in so ein Fernsehstudio gehst und so eine Show machst, das ist ja Boulevard, das ist dein Job, das ist deine Profession. Wie kriegst du jetzt diese beiden Welten gehandelt für dich?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, dass sich bei mir inzwischen eine gewisse Routine eingestellt hat. Ich weiß aber auch sehr zu schätzen, was ich für ein Privileg leben darf, ausgelöst auch durch diesen Job. Mhm. Also wertschätze auch diesen Job, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Und 100%. Mir auch die Freiheiten gibt. Ja. So, das heißt, werd nicht respektlos, weil sonst falle ich wieder in die Falle, in die ich damals getappt bin. Mhm. So, das heißt, wenn du dahin gehst und die Kamera geht an,
dann
mach deinen Job. Du wirst hierfür bezahlt.
Ja.
Dann habe ich
Professionalität.
So. Außerdem, wie dämlich wäre ich, wenn ich mir das selber madig sprechen würde, weil ich mich jetzt für was Höheres berufen fühle.
Auf keinen Fall.
So,
ja.
Dann schaff dir neben dem, was du tust, deine Bühne, die dich so erfüllt, dass sie dich vielleicht auch künstlerisch in irgendeiner Form beansprucht. Mhm. Das tut TAF natürlich nicht. Mhm. Ist doch logisch.
Ich fand es spannend, als du bei uns bei der Public Speaking University warst.
Oh, und Jesus Christ.
Ja, da verraten wir nicht, was man da macht. Oh Gott, da kriegt er Panik im Auge. Da verraten wir auch nicht, was wir da
Nein.
machen. Aber wir hatten da diesen Moment, wo... Erstmal haben sie dich natürlich am Anfang, oder ist Daniel Aminati, das geht ziemlich schnell weg in so einem Kurs, weil die alle so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und dann gab es diesen Moment, wo alle aufgestanden sind bei dir. Kannst du dich daran erinnern? Weil du du warst. Also nicht der aus dem Fernsehen, nicht der Tänzer, nicht der Sänger, sondern du warst plötzlich du. Du hast von dir was geteilt.
Ja.
Eine Situation, wo du hinter der Bühne mal saßt, ne, hast du erzählt, ne, vorne ging es dann irgendwann los und hast eine Geschichte von dir erzählt.
Ja.
Kommt irgendwann dieses Gefühl in einem, dass es auch in Ordnung ist, sowas zu teilen?
Unbedingt sogar. Und das ist das, was ich jetzt ja für mich auch ein Stück weit als Selbstannahme erkenne. Ich habe mich ja damals geschämt für meine Geschichte. Und dieses Schämen und diese Glaubenssätze, die für mich gar nicht so bewusst waren, liefen unterbewusst noch bis vor kurzem ab. Und deswegen hatte ich ja solche traurigen Momente, wo ich in der Wohnung saß und mir dachte, warum weine ich denn jetzt? Ich habe doch alles. Das ist, weil ich mich auch erstens immer nur durch diesen Erfolg identifiziert habe und mich nicht so wirklich angenommen habe, wie ich bin. Und jetzt ist es für mich einfach so, dass meine Geschichte mich ja, wie ich eben schon gesagt habe, auch ein Stück weit auch stolz macht.
Ja.
So, und das, finde ich, ist die Authentizität, die ich bei Menschen unbedingt selber, wenn ich jemandem zuschaue, wenn ich jemandem zuhöre, egal ob es ein privates Gespräch ist oder ob ich dafür Geld bezahle oder wie auch immer, ich will wissen, wer bist du? Erzählst du mir das, was du jetzt gerade erzählst, um irgendwer zu sein oder fühle ich dich?
Und genau das war halt der Moment, wo du gar nicht performt hast, sondern einfach nur sein kannst.
Ja.
Ne? Und das ist natürlich Magie. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss für das Gespräch, was wir jetzt haben. Und damit möchte ich gerne den Raum aufmachen. Jetzt atmen wir erstmal alle ein und aus, weil das war wirklich sehr deep. Okay, dann beginnen wir mal ein bisschen weiter hinten. Da sehe ich eine Hand, schwarzes T-Shirt. Schwarzes
Oberteil. Und coole Tattoo.
Und ein Kuli.
Okay, das bin ich.
Ja, bisschen.
Okay, coole Tattoo, das bin
bisschen
ich.
Bisschen Eule muss auch in dir sein, sonst hättest du keinen Stift hier.
Das ist dein Stift.
Also, okay.
Ich wusste nicht, wohin damit.
Das
aber
gut.
Ich kann ihn auch an Ärmel machen.
Erzähl, was ist deine Frage?
Okay, und zwar, du hast gesagt, mit 17 das eine Buch, was dir so ein bisschen einen Input gegeben hat.
Ja.
Dann kam The Secret dazu.
Ja, später.
Und dann hast du gesagt, das letzte Jahr, was Persönlichkeitsentwicklung anging, war ganz intensiv bei dir.
Ja.
Was sind deine Influencer und warum von The Secret an hat es nochmal, also welcher Zeitraum ist da dazwischen? Und warum hat das Ding gedauert?
Ich habe immer mal wieder gelesen, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss mich in irgendeiner Form beseelen. Was ich damals immer mal wieder getan habe, mache ich jetzt zur täglichen Aufgabe. Das heißt, wenn du ein Sixpack haben willst, dann weißt du ganz genau, wie du dein Sixpack hinbekommst. Du gehst zum Training, achtest auf deine Ernährung, das heißt, es ist ein tägliches Tun. So, das heißt, du tust was für deinen Körper. Was viele von uns sehr vernachlässigen, ist die Seele. Und das Ding ist, das musst du auch jeden Tag trainieren. Sei es Meditation, sei es, dass du jeden Tag eine halbe Stunde liest oder sonst irgendwas. Weil das ist nun mal das, wovon alles ausgeht. Das sind deine Gedanken. Das ist deine Ausrichtung. Wie starte ich einen Tag? Was für Mantren habe ich? Und das finde ich fast noch ein Stück weit wichtiger als den Körper, obwohl beides unbedingt dazugehört. Deswegen stehe ich um 5 Uhr auf und versuche einfach 2 Stunden mal ganz bewusst für mich zu sein. Und danach können gerne alle auf mich einstürmen mit E-Mails und Telefonaten und so weiter.
Absolut. Wo der Geist hingeht, da folgt der Körper. Bin ich ganz bei dir. Was sind so deine maßgeblichen Influencer gewesen, jetzt so, die dich mit unterstützt haben, die dich auf deinem Weg vorangebracht haben?
Also einer sitzt hier neben mir, das ist der Tobi. Das ist, ich finde Tony Robbins, finde ich persönlich ganz gut, weil er eine tolle Energie hat. Ich durfte ihn Anfang des Jahres in London mal sehen. Ich mag natürlich Bücher von Hermann Hesse, von Paulo Coelho. Ich habe noch gar nicht so viele Seminare besucht, aber es ist wirklich diese tagtägliche Auseinandersetzung mit Seele. Das ist das, was mich voranschreiten lässt. Ne? Es gibt so viele gute Bücher. Das Power-Prinzip fand ich persönlich extrem gut. Das hat bei mir sehr viel ausgelöst. Wie gesagt, Rhonda Byrne, The Secret. Was gab es da noch? Es gab die 5 Tibeter, meine Übungen, die ich dann da so gemacht habe.
Das hat meine Mutter schon.
Ja, das hat, ja, das, ja, so. Also, ja. Ja, da gibt es schon einige Bücher. Was haben wir da noch an Büchern, die mich sehr geformt haben? Biografien finde ich großartig, zu sehen, was Menschen in ihrem Leben aus größter Not irgendwo geschaffen haben. Also das ist schon sehr beeindruckend. Muhammad Ali, wie oft habe ich mir diese Dokumentation reingezogen, weil ich mir gedacht habe, was hat dieser Mann tatsächlich erlebt und gelebt und ist trotz seiner Box-Skills und so weiter so sehr Mensch geblieben und hat für eine primär schwarze Kultur hat er gestanden oder dann auch diese Cojones zu haben und zu sagen, ich gehe nicht in den Krieg, der Vietcong hat mir nichts getan, ich bin hier in einem Land und ihr beschimpft mich als Nigger, als Menschen zweiter Klasse, das macht der Vietcong nicht, wieso soll ich gegen den Vietcong kämpfen und das als Boxweltmeister? Das ist unglaublich. Weißt du, was ich meine? Absolut. Diese Moral, diese Schönheit, dieser Reichtum, diese Kraft. Boah, das finde ich großartig.
Danke für deine Frage.
Ja, vielen Dank für die Antwort.
Gut, machen wir mit dir weiter. Wie heißt du?
Sebastian, was geht ab? Ich will die Hände sehen.
Scheiße, da kommt der Boygroup-Typ wieder raus. Das kriege ich nie mehr raus.
Entschuldigung, besser Sebastian. So als andersrum.
Okay, cool, danke.
Daniel, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, mich interessiert einfach brennend, wie sieht dein Alltag aus? Ich sage extra nicht Normalalltag, weil ich glaube, so wie ich dich kenne, ist bei dir nicht so viel normal. So ein bisschen abgespaced, abgeräter, viel Power, viel Energie. Und mich interessiert am meisten, du hast gerade gesagt, du stehst um 5 Uhr auf.
Ja.
Mich interessiert, wie strukturierst du deinen Tag? Wie entscheidest du dich da, was mache ich? Wie sieht dein Alltag einfach aus für dich selber? Was ist dir wichtig und was bringst du da runter?
Das Wichtigste habe ich eben schon genannt, das ist der Anfang. Wir haben ja alle unsere Routinen. Jeder steht auf und macht dann das, was er macht. Bei mir ist es eben so, dass ich bewusste Entscheidungen für mich getroffen habe, dass ich erstmal bewusst was für mich tue. Das ist die Meditation, das ist der Sport, das ist Lesen, das ist mitunter Schreiben. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, okay, wo bin ich jetzt gerade? Wenn ich in München bin, dann habe ich einen anderen Tagesablauf. Als ich zum Beispiel jetzt, ich habe 2 Jahre in Berlin gelebt, habe dort Schauspielunterricht noch gemacht und so, dann sieht das ein Stück weit anders aus. Aber ich bin ein frühaktiver Mensch und da versuche ich primär Dinge für mich zu tun. Was danach ansteht, ja, es kommt darauf an, was gerade ist, was für Termine anstehen. Und ich habe für mich zum Beispiel jetzt auch bewusste Entscheidungen insofern getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte noch mehr für mich tun. Ich habe viel gearbeitet und habe mir jetzt oder gönne mir jetzt den Luxus. Ich habe meine große Wohnung in Berlin aufgegeben, habe meinen ersten Wohnsitz in München, weil ich dort meine TAF-Sendung moderiere. Aber ich habe noch so viel Freizeit, dass ich in den nächsten Monaten ganz bewusst gesagt habe, mal schauen, wo ich wohnen werde. Ja, ich war jetzt ein bisschen in Barcelona. Für mich geht es dann irgendwie jetzt weiter nach Griechenland. Dann irgendwie Tony Robbins in Miami. Das heißt, I go with the flow. Ich folge meinem Kompass und habe Bücher dabei, habe was zu schreiben dabei und will einfach leben. Und das ist so unfassbar. Macht ihr auch?
Ja.
Kommt ihr mit?
Ja, ja, sagt, wenn du das laut sagst.
Ja. Ja, einfach leben.
Das ist genau, was ich
weißt du?
Einfach leben. Das Leben.
Genau.
Leben.
Ja, genau.
Geil.
Danke, Sebastian.
Danke, Dani.
Deine Frage?
Ja. Ich habe eine Verständnisphase, sehr persönlich, glaube ich. Aber
wie heißt du?
Marco. Du hast eben erzählt, du hast im Flur gelegen, hast diese Pistole in der Hand, deine Mutter ist im Schlafzimmer, die Kugeln fliegen da rum. Und dann sagst du ein paar Minuten später, und dann sitze ich bei meinem Vater am Tisch und wir frühstücken zusammen.
Mhm. Gut.
Also,
gut, sehr gut.
Mhm.
Also.
Ich will jetzt
macht nichts, ich kann es gerne wiedergeben. Finde ich aber gut, dass du so dabei bist. Das ist toll. Also zuerst kamen die Schüsse. So, da war ich gar nicht unmittelbar da. Ich kann mich nur entsinnen, dass später, als ich im Flur war, ich habe damals immer, meine Schwester und ich haben immer nach Schokolade geguckt. So. Und dann hatte ich irgendwann eine Waffe in der Hand.
So, und die legt man ja auch zur Süßigkeit.
Hat sie versucht zu verstecken im Flur. Und ich habe sie gefunden und ich dachte mir, was ist das so? Und ich da kann mich noch an dieses Gewicht erinnern. So, das ist die Verbindung. Die Polizei hat ihr diese Waffe zum Schutz gegeben. Mein Vater hat damals dann eine neue Lebensgefährtin kennengelernt, die für mich auch wie eine Mutter wurde. Weil mein Vater hat sich auch durch die Uschi, so hieß sie, der Usche Heitzmann aus Düren, hat mein Vater sich auch ein Stück weit geändert. Und er hat sich dann auch immer mal wieder um uns insofern bemüht, dass wir zum Beispiel alle 2 Wochen bei ihm schlafen durften. Ja, meine Zwillingsschwester durfte dann mal mit mir da schlafen, dann die 2 Kleinen. Und bei der Uschi war es immer ganz toll und da war die Wäsche immer gewaschen und der Kühlschrank war voll. Das war eine wunderbare Zeit. Das heißt, mein Vater war jetzt nicht immer nur ein Scheusal. Ja?
So, hast du ihm vergeben?
Natürlich, selbstverständlich. Also in der Vergebung liegt ganz viel Frieden. So. Und ich kann mich dann eben noch entsinnen, dass mein Vater, der in der Chemiefabrik gearbeitet hat, nebenher noch als DJ gearbeitet hat. Jolly Joe, number one of Disco Sound. So, da hat er so Trommeln und hat dann mit aufgelegt. So, und mein Vater, ich habe manchmal so mir gedacht, vielleicht ist das, keine Ahnung, vielleicht ist das höhere Fügung, weil mein Vater in manchen Momenten durch sein unbedingtes Glück haben wollen, den hat ein ganz schweres Schicksal angetroffen. Also erstens, die Ehe zu meiner Mutter war nicht so sonderlich toll. Und was meine Mutter später herausgefunden hat, ist, dass mein Vater schon eine Familie in Ghana hatte. Das heißt, ich hatte noch eine große Schwester und ich hatte noch einen Bruder. So, der hat gesagt, er kommt wieder zurück nach Ghana. Das hat er nicht getan, sondern hat eine zweite Familie aufgebaut. Das heißt, er hat die Familie im Stich gelassen. Michael, so hieß sein erster Sohn, hat sich umgebracht. So, das Ding ist, mein Vater hat mit 59 Jahren am DJ-Pult einen so schweren Schlaganfall bekommen, dass er sich davon nie wieder erholt hat. Blut ist dicker als Wasser. Meine leibliche Mutter hat sich immer gewundert, wieso hilfst du deinem Vater? Weißt du nicht, was er dir alles angetan hat? Und ich hatte immer die Sehnsucht nach Harmonie. Ich wollte einen Vater. So, was habe ich getan? Natürlich habe ich meinem Vater geholfen. Ich habe meinem Vater zum Teil, weil er so schlecht versichert war, das war die Zeit noch zu Bed and Breakfast eben, ich habe ihm dann auch später noch das Heim bezahlt, das Seniorenheim. Also er wäre in so einem 5-Bett-Zimmer gelegen. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Du kriegst dein Einzelzimmer und so weiter und so fort. Hat gut gekostet, aber es war mein Vater. So, und das war aber noch bevor er ins Seniorenheim gekommen ist, hat er zuerst mal noch bei der Uschi im Haus oder in dem Reihenhaus gewohnt. Und ich bin immer wieder hingefahren und habe supported.
Krass. So. Ja, cool. Mhm. Was eine Geschichte. Mhm. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen.
Okay, cool.
War wirklich richtig deep. Mhm. Bei dir, ich stelle ja sonst immer den anderen die Frage, wo kann man dich finden? Man muss ja nur deinen Namen eingeben bei Google, dann kommen auch Bilder von früher. Das habe ich mir heute im Zug angeguckt. Ja. Das ist schon lustig, da kommt ganz, ganz viel von früher.
Ne? Ja, ja.
Von
den alten so ein bisschen Bildern. Halloween, ne?
Letzte Runde, kurze Frage, kurze Antwort, jeweils nur so einen Satz. Okay. Geld ist...
Ich würde eher sagen, Geld ist schön.
Mhm. Mhm. Persönlich wachse ich, indem ich
viel lese, liebe.
Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe.
Beobachtung ist mehr Macht als Wissen.
Mhm. Und Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren oder der deutschsprachige Raum?
Bisschen bunter werden.
Heißt?
Es lebe die Vielfalt. Und ich glaube, dass Kulturen nicht mehr aufzuhalten sind. Und ich glaube, je mehr wir uns vermischen, desto bunter und fröhlicher wird es. Und wir Deutschen haben doch die Angewohnheit, manches etwas ernster zu sehen, als es tatsächlich wäre. Lasst uns mehr lachen, mehr tanzen, mehr singen. Mhm. Ja.
Ja. Und die letzte Frage, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin?
Bei meiner Mutter.
Ja?
Ich glaube, der schönste Ort ist in den Armen einer Frau, die mich mal sehr geliebt hat. Hm. Und das wird hoffentlich bald wieder der Fall sein.
Schön. Mhm. Was ein Abschluss. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für alle, die hier zugehört und zugeschaut haben. Mhm. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, seid so lieb, bewertet das hier bei iTunes oder wo ihr das gerade hört. Wir wünschen euch eine bewohnerfreie Woche. Alle weiteren Folgen gibt es dann unter www.tobias-beck.com/podcast. Heute mit Daniel Aminati. Das war, ja, ich muss jetzt erstmal ein paar Mal durchatmen. Das war ein krasses Interview.
Namaste. Vielen Dank. Danke euch. Auch. Danke für eure Aufmerksamkeit.
So, das war also das Interview. Ich zu Gast bei Tobias Beck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Gedanken und mit meiner Geschichte ein paar Anregungen geben. Sehr ans Herz legen möchte ich euch natürlich auch den Bewohnerfrei-Podcast von Tobi. Er hat immer hörenswerte Themen und sehr interessante Gäste. Und auch auf seiner Homepage, da gibt es allerhand zu entdecken. Die Adresse findet ihr in der heutigen Texttafel. Das war's jetzt von mir. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Hinterlasst mir gerne eine Nachricht auf Instagram und über einen Like freue ich mich dort natürlich auch. Jetzt heißt es aber, ich selber beim Bulle! Don't forget, it's all about good!